Es folgt nun der Schwerpunkt.
Die Schwester des Donners. Glocken erzählen Geschichten.
Die erste kleine Glocke gegossen haben die alten Ägypter. Reisende Handwerker haben diese Erfindung später nach Europa gebracht. Die älteste Glocke, die man in Deutschland noch hören kann, hängt in Köln im Museum. Sie ist über 1000 Jahre alt und nicht aus Bronze, sondern aus Eisenblech. Eine Glocke ist eine Ermahnerin. Wenn sie allein ertönt, will sie uns ans Beten erinnern. Das ist eine Tradition aus dem Mittelalter. Mönche in den Klöstern mussten damals viermal am Tag das sogenannte Stundengebet sprechen. Um 6 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags, um 6 Uhr abends und um Mitternacht. Die Glocken haben sie an diese Pflicht erinnert. Eine Glocke ist eine Dienerin. Sie sagt uns die Zeit an. Auch das ist eine Tradition aus dem Mittelalter, als die Menschen noch auf die Uhr im Kirchturm angewiesen waren. Außerdem sollten sie daran erinnert werden, dass ihre Zeit auf der Erde vergeht und sie irgendwann sterben müssen. Eine Glocke ist eine Ansagerin. Wenn sie gemeinsam mit anderen erklingt, heißt das, in der Kirche findet ein Gottesdienst statt. Jede Gemeinde legt in ihrer Läuteordnung fest, wie lange die Glocken erklingen. 3 Minuten wird in der Regel für einen ganz normalen Sonntag geläutet, 5 Minuten für einen besonderen Feiertag wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Eine Glocke ist eine Warnerin. Sie warnt die Menschen vor Sturm, vor Feuer, Gefahr und Krieg. Eine Glocke ist Metall, Kupfer und Zinn, das die Menschen immer wieder missbrauchen, um daraus Kanonen zu schmieden. Im Zweiten Weltkrieg wurden in ganz Europa mehr als 80.000 Glocken eingeschmolzen. Meistens blieb in den Kirchtürmen nur eine einzige zurück, die kleinste, die Totenglocke.
Wir bitten dich, lass uns nicht verzweifeln in unserer Traurigkeit und Trauer. Gib uns den Halt an der Hoffnung, die dein Wort uns macht. Überwinde durch dein Wort unsere Angst vor dem Leben. Unsere Angst vor dem Sterben. Lass uns deine Güte erfahren im Leben und in der scheinbaren Finsternis des Todes. Amen.
Eine Glocke ist eine Begleiterin. Sie läutet, wenn nach einer Trauerfeier der Pfarrer aus der Kirche kommt und über den Friedhof zum offenen Grab geht. Hinter ihm laufen die Träger mit dem Sarg, die Freunde und Verwandten des Toten. Der Klang der Glocke ist wichtig, gehört dazu, auch wenn niemand bewusst darauf achtet. Sie erleichtert allen das Weinen, so wie im Kino und im Fernsehen die Filmmusik.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Vögel zwitschern, Herbstlaub fällt auf die Wege und auf die Gräber unter den Bäumen. Ein Friedhof, Stätte der Totenruhe und der Trauer in erster Linie. Friedhöfe sind aber auch gärtnerische Anlagen, Wirtschaftsbetriebe und eine Verwaltungsaufgabe. Anders gesagt, eine Arbeitsstelle wie andere auch. Jährlich sterben in Deutschland fast 900.000 Menschen und unterliegen damit der Bestattungspflicht.
Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass jeder Verstorbene nach spätestens 120 Stunden beigesetzt wird. Über 3.500 Bestattungsunternehmen sorgen dafür, dass das reibungslos und profitabel geschieht. Fast immer handelt es sich um Familienbetriebe. Der Kölner Walter Engelmann hat das Unternehmen seines Vaters übernommen. Das Bestatten gehört zur Familientradition, ebenso, dass er gelernter Schreinermeister ist. Den Beruf des Bestatters gibt es erst seit der Jahrhundertwende, erzählt Engelmann.
Ja, der Beruf des Bestatters hat sich eigentlich aus dem Leichenbitt herauskristallisiert. Das heißt, der Schreiner hat den Sarg gefertigt, die Nachbarschaftshilfe hat die Einbettung, hat den Verstorbenen versorgt, die Nachbarn haben ihn zu Grabe getragen und andere wiederum haben Papiere erledigt. Und dann hat der Schreiner mehr und mehr diese Aufgaben übernommen. Und irgendwann war mal das Dienstleistungspaket Bestatter da.
Walter Engelmann bietet eine Dienstleistung an. Das klingt zunächst sehr nüchtern und geschäftlich im Zusammenhang mit Tod und Trauer. Und es ist in gewisser Weise auch so gemeint. Die Trauer kann der Bestatter den Hinterbliebenen nicht abnehmen, aber eben alles Übrige. Erledigungen bei Ämtern, Kirchen und Friedhöfen, Einsagung und Überführung des Verstorbenen bis hin zur Blumenbestellung und zur Traueranzeige in der Zeitung. Seine Leistungen lässt er sich nach Festpreisen bezahlen. Aber es gibt auch variable Kosten, beispielsweise beim Sarg. Es muss ja nicht unbedingt der rustikale Eichensarg für ein paar tausend Mark sein. Schlichte Särge aus Nadelhölzern, aus Tanne, Kiefer, Fichte sind schon ab 800 Mark zu haben. Holz ist seit jeher das beste Sargmaterial, erklärt Engelmann. Aber die Gestaltung, das Design, unterliegt dem Zeitgeschmack.
Also der Sarg unterliegt auch ganz schwer dem Trend und vor allen Dingen auch der Möbelindustrie. Und die Särge sind auch moderner geworden. Das heißt, man ist vom sogenannten Gelsenkirchner Barock weg und hat die Särge schlichter gemacht, moderner, formschöner. Und es gibt sogar Designersärge, die also nicht unbedingt jetzt noch nach Holz aussehen müssen, sondern die auch bunt sein können. Oberteil gelb, Unterteil in bleu, je nachdem. Aber da gibt es schon einiges und das hat sich in den letzten 10 Jahren ziemlich gewandelt.
Nicht nur die Designersärge sind Ausdruck der Individualität, die manche Angehörige von einer Bestattung erwarten. Gelegentlich hört man in der Trauerhalle auch die liebsten Popsongs des Verstorbenen und bei einem Kinderbegräbnis steigen schon mal farbige Luftballons in den Himmel auf. Doch das sind noch Einzelfälle. Traditionell galt die Erdbestattung im Sarg mit kirchlicher Trauerfeier und Orgelmusik als angemessene Form der Beisetzung. Aber diese althergebrachte Bestattungsform ist dem Wandel unterworfen und nicht immer ist es ein Wandel zum Besseren, finden die Verfechter einer würdigen Bestattungskultur.
Und das hat zum Teil finanzielle Gründe. Die Kosten für Bestatter, Sarg, Grabstein, Trauerfeier und Friedhofsgebühren belaufen sich auf mindestens 4.000 Mark. Selbst die doppelte Summe liegt noch im Bereich des Üblichen. Viele Menschen entscheiden sich für die preisgünstigste Variante und für eine Grabstätte, die wenig Pflege verlangt. Das Totengedenken hat an Stellenwert verloren. Einäscherungen mit anschließender Urnenbeisetzung nehmen stetig zu. Ihr Anteil beläuft sich inzwischen auf 50% aller Bestattungen. Und mit der zunehmenden Abkehr von der Religion sinkt die Zahl kirchlicher Beisetzungen. Immer öfter wird statt des Geistlichen ein freier Bestattungs- oder Trauerredner gewünscht.
Der Kölner Trauerredner Detlef Rick hat bei den Bestattern seiner Heimatstadt einen ausgezeichneten Ruf. Immerhin war der 42-Jährige 10 Jahre lang als evangelischer Pfarrer im Gemeindedienst und machte in dieser Zeit eine psychologische Fortbildung zum Trauerbegleiter, bevor er sich 1992 selbstständig machte. Für ihn ist die eigentliche Herausforderung das Trauergespräch, in dem er die Hinterbliebenen ermutigen will, den Schmerz anzunehmen und sich der Trauer und der Tränen nicht zu schämen. In diesem Gespräch erfährt er auch, ob die Angehörigen eine religiöse oder weltliche Trauerfeier wünschen. Entsprechend dient dann entweder eine Bibelstelle oder ein Gedicht als Ausgangspunkt seiner Rede. Denn das lieblose Aneinanderreihen von nichtssagenden Floskeln und geistig anspruchslosen Klischees, die den Tod verhüllen, das ist nicht sein Stil.
Ich denke, wer über den Tod nachdenkt, wird auch Worte für den Tod finden. Aber Zuspruch, denke ich, braucht nicht unbedingt blumige Formulierungen. Also ich denke, blumige Worte, das Umschreiben des Todes. Nicht wirklich sagen, er ist gestorben, er ist heimgegangen. Ja, er ist heimgegangen. Also sowas finde ich peinlich. Solche blumigen Formulierungen sind für mich denn Verdrängung.
Mit Ausnahme von Seebestattungen, bei denen eine Urne außerhalb der 3-Meilen-Zone in die Nordsee oder Ostsee gesenkt wird, sind Beisetzungen nur auf den kirchlichen und kommunalen Friedhöfen zulässig. Die Friedhöfe werden ausschließlich aus den Grabgebühren finanziert. Und die haben es in sich. Knapp 1.000 Mark beträgt die Gebühr für ein Reihengrab, dessen Nutzungszeit nach 20 Jahren abläuft. Wahlgräber, zum Beispiel Familiengräber, können zwar alle 25 Jahre wiedererworben werden, kosten dafür aber sogar 2.245 Mark. Schließlich gibt es noch die anonymen Urnenfelder, wo ohne Kennzeichnung der Grabstätte Urne neben Urne unter einer Rasendecke ruht. Die namenlose Bestattung wird nicht etwa nur aus Kostenerwägungen gewählt. Viele alleinstehende Menschen lassen sich so beisetzen, weil sich ohnehin niemand um ihr Grab kümmern würde. Einäscherungen und damit auch Urnenbestattungen haben sich in Deutschland erst spät durchgesetzt. 1878 nahm das erste Krematorium in Gotha seinen Betrieb auf. Vor 60 Jahren wurde das erste Kölner Krematorium errichtet, ein unscheinbarer Flachbau auf dem Westfriedhof mit 3 Verbrennungsöfen. Der Betriebsleiter Ernst Rolf Witt legt Wert auf die Feststellung, dass hier pietätvoll gearbeitet wird, mit dem gebührenden Respekt für die Verstorbenen also. Weniger würdevoll geht es manchmal nach einer Bestattung zu beim Leichenschmaus, wenn Familie und Freunde zu Ehren des Toten die Gläser erheben.
Ja, beim Leichenschmaus wird natürlich auch getrunken. Ja, und dabei wird natürlich auch getrunken. Teils aus Schmerz, teils, weil man sich nochmal gesehen hat. Viel hört man, dass die sagen, ja, lassen wir uns das sonst nochmal taschen und nicht immer bei Beerdigungen.
Viele Großstädte haben geradezu berühmte Friedhöfe. Was zum Beispiel der Zentralfriedhof für Wien ist, der Friedhof Melaten für Köln. Eine Touristenattraktion, ein Park für herbstliche Flaneure und eine Stätte geschichtlicher Bildung für die Teilnehmer einer Stadtführung. Mit einem Glockenschlag am Haupteingang beginnt Detlef Rick den Rundgang. Am Wochenende lebt der Trauerredner seine fröhliche Seite aus. Mit einer unterhaltsamen Tour über Kölns ältesten noch genutzten Friedhof. 1810 wurde der Melaten-Friedhof eröffnet und lag damals noch vor den Toren der Stadt. Auf Melaten stehen zahlreiche kunsthistorisch hochrangige Grabmonumente aus 2 Jahrhunderten. Die reichsten Bürger der Stadt ließen und lassen sich hier beisetzen und entsprechend ausgefallen sind manche Grabstätten. Die Hauptattraktion auf Melaten ist ein Grabmal, dessen bildhauerische Ausgestaltung ein Memento Mori ist, das uns also sagen will, erinnere dich, dass du sterben wirst. Ein Memento Mori ist eine sinnbildliche Darstellung des Todes. Detlef Rick führt seine Gruppe vor ein lebensgroßes, in Stein gemeißeltes Skelett.
So, das ist hier das Wahrzeichen des Melatenfriedhofs. Das ist der Sensenmann, ja, der leibhaftige Tod, wunderbar herausmodelliert, der Unterkiefer, ja, die Mittelhandknochen, ja, gucken sich die Kniescheibe an, die ist wirklich vom Feinsten.
Das war Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Autor Moritz Heistermann, Redaktion Daniela Wiesler. Technik Claudia Kohlmann, Aufnahmeleitung Gisela Schröder. Die Sprecher Franz Lake und Bettina Schulmann.
8.31 Uhr ist es, Sie hören die Alternative in HR2. Klaus Kinkel ist unser Außenminister. Zuvor war er einige Jahre Präsident des Bundesnachrichtendienstes des BND. Markus Wolf, der ehemalige Chef der DDR-Auslandsspionage, kann eine solche Karriere nicht mehr machen. Er wurde vor Gericht gestellt. Für manche erscheint dieser ungleiche Umgang mit Spionage West und Spionage Ost als ein Ausdruck von Siegerjustiz. Andere werden nicht müde zu beteuern, dass Geheimdienste in Demokratien einen grundsätzlich anderen Charakter haben als in totalitären Staaten. Nur, auch in Demokratien ist das Treiben von Geheimdiensten schwer zu kontrollieren. Das liegt in der Natur der Sache, trotz entsprechender Parlamentsausschüsse. Die Rolle des BND bei der Affäre um einen Plutoniumschmuggel aus Russland vor 4 Jahren zum Beispiel wurde nie ganz geklärt. Im zweiten Teil unserer Wissenswertreihe über Geheimdienste in Deutschland versucht Hardy Tasso in Erfahrung zu bringen, was der Bundesnachrichtendienst heute, knapp ein Jahrzehnt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, eigentlich tut.
Da sitzt jemand Jahr für Jahr und muss seinen Quellen Geld geben.
Hat Udo Ulfkotte bei den Recherchen zu seinem Buch Verschlusssache Bundesnachrichtendienst herausgefunden. Ulf Kotte ist kein Agent, sondern Nachrichtenredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Er füllt irgendeine Quittung aus, das macht er vielleicht 5 Jahre, 8 Jahre, ich kann da keinen Zeitrahmen nennen, aber irgendwann sagt er sich, Mensch, ich habe dauernd hier meine niedrige Gehaltsgruppe, krieg mein Weihnachtsgeld und habe hier zu tun mit Drogenhändlern oder sonstigen Leuten, die schmeißen das Geld eimerweise, säckeweise zum Fenster raus und wo werde ich am Ende meines Lebens stehen? So, da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass der irgendwann herkommt und sagt, jetzt habe ich die Nase voll, so, ich gehe jetzt zu dem hin, ich gebe dem nicht mehr 2 Millionen Mark, sondern ich sage ihm beim nächsten Mal, hier, wir machen das jetzt so, 2,5 Millionen habe ich hier. Du quittierst mir 2,5 Millionen, kriegst aber nur 2,25 Millionen, also du kriegst auch mehr als vorher und 250.000 stecke ich in meine Tasche. Natürlich muss man offiziell beim BND sagen, solche Sachen gibt es nicht. Natürlich wird es offiziell nie ein Gerichtsverfahren geben.
Verschlusssachen. Die Öffentlichkeit soll gar nichts erfahren. Ein Geheimdienst arbeitet eben geheim. Aber es dringen immer wieder Informationen nach außen, vor allem Skandale, kleine und nicht so kleine. Das Medieninteresse am BND ist groß, die Spanne zwischen Fantasie und Realität ist es ebenfalls. Der BND soll, so sieht es das Gesetz vor, Erkenntnisse über das Ausland sammeln. Und nur über das Ausland, nicht über die Bundesrepublik. Erkenntnisse, die von außen oder sicherheitspolitischer Bedeutung für Deutschland sind. Der BND ist also ein reiner Auslandsnachrichtendienst. In seine Zentrale in Pullach bei München hat man mich nicht reingelassen. Terminschwierigkeiten, hieß es offiziell. Nur Terminschwierigkeiten oder Schutz von Geheimnissen.
Das, was herauskommt, ist ja immer noch sehr unbefriedigend. In den Tätigkeitsberichten der Parlamentarischen Kontrollkommission findet sich zwar nicht der Hinweis, dass man sehr unzufrieden sei mit dem BND, nur das, was der BND tatsächlich mitteilt, auch den Mitgliedern dieser Kontrollkommission, ist doch nur immer ein Bruchteil dessen, was er macht.
Die Politiker in der Parlamentarischen Kontrollkommission sollen kontrollieren, was die deutschen Geheimdienste, BND, Verfassungsschutz und militärischer Abschirmdienst tun. Das allerdings ist schwierig, denn
in den 60er und 70er Jahren haben sich eben deutsche Politiker immer damit gebrüstet, abendlich beim Bier, wenn sie gesagt haben, ach hier, wir haben wieder diese und jene Informationen. Und dann Ende der 70er Jahre sind die Schotten runtergegangen beim BND und man hat gesagt, so, wir lassen die jetzt über unsere Fähigkeiten und auch über unsere Erkenntnisse weitestgehend im Unklaren. Wir sagen denen eben nichts mehr, was wirklich relevant ist, denn sonst plaudern sie es irgendwann wieder aus und wir haben wieder das Nachsehen.
Sprich, Geheimes bleibt nicht geheim. Vielleicht waren es bei mir aber doch nur Terminschwierigkeiten, denn der BND bemüht sich seit einigen Jahren deutlich um mehr Publikumsnähe. Das scheint auch bitter nötig, denn meist erfahren die Normalbürger aus der Presse nur von den Pannen ihres Geheimdienstes. Etwa vom sogenannten Plutonium-Skandal.
2 Verbindungsleute des BND in Madrid, nämlich Rafa und Roberto, fädeln einen Nukleardeal ein. Im August 1994 lassen sie in einer Linienmaschine der Lufthansa 363 Gramm waffenfähiges Plutonium von Moskau nach München schmuggeln. Die 3 kleinen Gauner, die den Stoff transportieren, werden gefasst und zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Der BND weiß von der Mitwirkung seiner V-Leute angeblich nichts.
Das alles allerdings ist die blanke Theorie. In der Praxis sieht es dann eben doch so aus, dass einige Leute dort beim Bundesnachrichtendienst, beim Verfassungsschutz, beim MAD sich natürlich profilieren wollen. Sie sind frustriert, in diesem riesigen Beamtenapparat drin zu sein und versuchen dann möglicherweise manchmal aus eigenem Antrieb bessere Arbeitsergebnisse abzuliefern und über das Ziel hinauszuschießen. Das jedenfalls ist meine Erfahrung, dass sehr vieles von den sogenannten Pannen gar nicht von oben gedeckt war. Nicht gedeckt sind sicherlich Aktionen, wenn man im Ausland deutsche Parlamentarier filmt, zusammen mit Prostituierten, und diese Kassetten wieder nach Deutschland wandern.
Waren Rafa und Roberto, die Verbindungsleute des BND in Madrid, nur besonders aktiv, um zu beweisen, dass der deutsche Geheimdienst noch von Nutzen ist? Denn man hat ja das Plutonium entdeckt, ein Erfolg. So zunächst die Meldung in den Medien. Wir werden es vielleicht in einigen Jahren erfahren. Viele Aktionen des BND allerdings sind sehr wohl von oben gedeckt, also vom Kanzleramt. Und dennoch widersprechen sie dem Rechtsempfinden des Normalbürgers.
Gedeckt war beispielsweise die Panzeraffäre. Das heißt, als im Hamburger Hafen vor einigen Jahren angeblich landwirtschaftliches Gerät, in Wirklichkeit Waffen, die für Israel bestimmt waren, entdeckt wurde. Das war von oben gedeckt und das gibt es auch weiterhin. Und man darf nicht überrascht sein, wenn da mal irgendwann wieder etwas bekannt wird. Denn wir stellen mehreren mit uns befreundeten Staaten Rüstungsgüter, die deutsche Agenten woanders beschaffen, zur Verfügung, damit sie diese testen können.
Dürfen deutsche Agenten den Zoll und andere Behörden täuschen? Und wenn ja, was dürfen sie noch alles?
Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes dürfen keine Straftaten begehen. Im Gegensatz zu Mitarbeitern anderer Nachrichtendienste auch wiederum. Das heißt, natürlich gibt es den Auftrag, aus einem Hotelzimmer irgendwo Material zu beschaffen. So, nach deutschem Gesetz dürfen sie in ein Hotelzimmer nur unter bestimmten Voraussetzungen eindringen, wenn sie also eine Straftat verfolgen. So, jetzt wird natürlich im Ausland keine Straftat verfolgt, sondern sie wollen irgendwas haben. Also müssen sie doch nur jemand anderen anstiften, besorg du mir das Material und so umgehen sie die ganze Problematik. Natürlich habe ich keinen Zweifel daran, weil man mir auch sagt, in der Spionageschule wird natürlich auch den Mitarbeitern beigebracht, beispielsweise diese elektronisch gesicherten Hotelzimmertüren, die sie nur mit einer Codekarte öffnen können, diese Sperren zu knacken und so weiter. Man lernt also schon einiges, nicht nur in der technischen Abteilung, aber es wird sollte nicht dazu eingesetzt, Straftaten zu begehen.
Es wäre jedoch weltfremd anzunehmen, dass ein Agent Informationen liegen lässt, bloß weil sie in einem Hotelzimmer oder Büro oder Wandsafe lagern. Schließlich könnte es sich um äußerst wichtige Informationen für die Bundesrepublik handeln. Ein solcher Einbruchdiebstahl ist moralisch und strafrechtlich sicherlich weniger verwerflich, wenn dadurch beispielsweise aufgedeckt wird, wo algerische Fundamentalisten Waffen kaufen. Wie aber ist es, wenn es nicht um Einbruch geht, sondern um Mord?
Es gibt nicht einen Hinweis auch nur darauf, dass BND-Mitarbeiter in den vergangenen Jahrzehnten gemordet haben. Im Gegensatz zu allen anderen Geheimdiensten der Nachbarstaaten. Denken Sie an die Franzosen, die die Greenpeace Warrior versenkt haben, wobei ein Mensch ums Leben kam, das Ganze in Auftrag gegeben von der französischen Regierung. Denken Sie an die Briten, die Ministerpräsidentin Thatcher wusste, als IRA-Mitglieder in Gibraltar vom britischen Auslandsgeheimdienst auf der Straße erschossen wurden. Bei der CIA, von denen wollen wir gar nicht reden, jüngst wurde erst wieder bekannt, dass man x-mal versucht hat, Castro zu ermorden. Die Briten haben übrigens auch versucht, den früheren ägyptischen Staatspräsidenten Nasser zu ermorden. Da gibt es eine Reihe von Vorfällen, der Mossad, man weiß es, dass die immer wieder ausgeschickt werden. Manchmal erwischen sie auch den Falschen, also in Norwegen, dafür hat man sich dann hinterher wohl auch entschuldigt, hat man einen marokkanischen Kellner erschossen und jeder hat sich gefragt, Mensch, warum wurde dieser marokkanische Kellner ermordet? Den hatten die Israelis für einen Hintermann des Olympia-Attentates von 72 gehalten, haben ihn allerdings äußerlich verwechselt, haben sich aber hinterher dafür entschuldigt auch. So etwas kommt vor bei Geheimdiensten, aber in der Regel entschuldigen sie sich natürlich nicht dafür.
Eines scheint merkwürdig, ja unmoralisch. Wenn ein deutscher Agent wichtige Informationen im Ausland, sagen wir, erbeutet, dann gilt das hierzulande als ehrenvolle Tat. Erwischen die Deutschen aber einen Spion eines fremden Staates, der für sein Land Informationen besorgt, dann ist das nicht ehrenvoll, sondern strafbar. Verkehrte Welt. Oder nur sehr realitätsnahe Weltsicht.
Wir müssen uns bei sehr vielen Dingen fragen, sieht die Wirklichkeit nicht manchmal ein bisschen anders aus? Wie war es denn bei diesem Massaker von Srebrenica? Nun, es war so, dass die Briten auf Zypern einen Horchposten haben. Und die Briten haben praktisch live mitgehört, wie die Befehle zum Töten der Muslime, die am Rand dieses Massengrabes standen, wie die Befehle gegeben wurden, weil sie eben die Handys, den Funksprechverkehr und alles abgehört haben. Das heißt, man wusste sehr, sehr, sehr genau Bescheid, was dort vor sich ging.
Aber man hat es nicht verhindert. Auch in der Afrikanischen Republik Kongo, dem früheren Zaire, haben die Amerikaner nicht verhindert, dass beim Vormarsch des Rebellenführers Laurent Désiré Kabila angeblich Tausende von Flüchtlingen, so die Geheimdiensterkenntnis, massakriert wurden. Warum nicht?
All das sind Dinge, die aus rein wirtschaftlichen Gründen, denn um nichts anderes geht es. Es geht ja um Bodenschätze, genauso wie im Nachbarland der Republik Kongo. Dort wird ja auch gekämpft, dort geht es um Erdöl. In Angola, auch dort geht es um Öl und Diamanten. Aber vor den Gräueln an der Zivilbevölkerung verschließt man die Augen, versucht die Weltbevölkerung im Unklaren zu lassen. Es passieren derartig viele Schweinereien auf dieser Welt, die die Geheimdienste kennen und natürlich auch die Regierungen. Denn wir dürfen nie vergessen, Geheimdienste arbeiten nicht für sich, sondern für ihre Regierungen. Das heißt, man weiß immer genau was oder ziemlich genau, was irgendwo vor sich geht. Und Wenn man dann sagt, ein paar Jahre später, ach, das haben wir alles nicht gewusst. Völliger Blödsinn, Quatsch, das dürfen Sie nicht glauben. Das gehört mit zur Desinformation. Das ist Realpolitik.
So sah sich der Auslandsgeheimdienst der USA, die CIA, genötigt, im Frühjahr 1991 eine seiner wohl größten Desinformationskampagnen durchzuführen, als der Irak das Land Kuwait überfiel. Bis dahin hatten die USA den Irak unterstützt und dessen Führer Saddam Hussein als Verbündeten, als Guten dargestellt. Über Nacht musste er zum Bösen werden. Wie das gehen kann?
Ganz einfach. Man hat eine Werbeagentur mit 10 Millionen Dollar dafür bezahlt, dass sie getürkte Aufnahmen lieferte. Diese Werbeagentur hat Fotos gemacht von Puppen, die auf dem Boden lagen. Die waren etwas verschwommen und waren als Puppen nicht zu erkennen, sondern man hat Ketchup auf dem Boden ausgekippt und hat gesagt, hier, das sind Babys, die haben die Iraker aus den Brutkästen im Krankenhaus von Kuwait beim Einmarsch herausgerissen und auf den Boden geschmissen, in die Schädel zertrümmert. Seht her, welches Schwein dieser Saddam Hussein ist.
Es hat funktioniert. Und die Normalverbraucher, die Zeitungen gelesen haben, die Fernsehen als Nachrichtenquelle geschaut haben, waren wieder ein bisschen dümmer. Häufig geht es bei Geheimdienstaktionen gar nicht um die Eroberung fremder Länder, sondern schlicht um Wirtschaftsmärkte. Etwa als der französische Geheimdienst DGSE sämtliche Leitungen des deutschen Siemens-Konzerns abgehört hat, um zu erfahren, wie teuer Siemens dem Land Südkorea seinen Hochgeschwindigkeitszug anbieten wird. Die französische Firma unterbot dann die Deutschen. Spione retten heute immer häufiger Aufträge und damit Arbeitsplätze für ihren Staat. Denn der Kalte Krieg mag beendet sein, der weltweite Wirtschaftskrieg aber beginnt gerade erst. Das bekam im Kleinen auch Udo Ulfkotte zu spüren, als er sein Buch über den BND schrieb. Die CIA nämlich war heimlich, während Ulfkotte an seinem PC arbeitete, über dessen ISDN-Leitung in seinen Computer eingebrochen und hatte einige Kapitel seines Buches abgezogen, runtergeladen. Ulfkotte erfuhr davon nur, weil der CIA so unklug war, telefonisch Nachfragen zu den geklauten Kapiteln zu stellen. Dennoch hält Ulfkotte Geheimdienste für notwendig.
Geheimdienste allgemein in Deutschland sind so lange nötig, wie es die in den Nachbarstaaten auch gibt. Ob wir sie in dem Umfang brauchen und ob wir sie nicht noch stärker kontrollieren müssen, das ist eine andere Frage. Solange wir eine Demokratie haben, solange habe ich keine Angst vor Geheimdiensten. Aber wer gibt mir die Garantie dafür, dass sich in Europa die Zeiten nicht mal wieder verändern? Und davor hätte ich schreckliche Angst.
Hadi Tasso berichtete über den Bundesnachrichtendienst. Morgen an dieser Stelle geht es um den Verfassungsschutz. Selta heißt die Gruppe, Selta heißt auch die CD, unsere CD des Tages. Sie ist erschienen bei dem schwedischen Label Amigo. Falls Ihr Plattenhändler mit dieser Angabe überfordert sein sollte, wir haben auch die direkte Adresse des Labels in Schweden. Amigo heißt die Firma und dann Postfach Box 6058. Und dann Schweden, Stockholm, 10231 Stockholm. Wem das alles zu schnell ging, der kann auch unsere Liste mit den CDs des Tages dieser Woche bestellen mit einem frankierten Rückumschlag bei der Wellenleitung HR2 60222 Frankfurt oder ins Internet klicken unter www.hr2.de. Auf unseren heutigen Undercover-Einsatz bei deutschen Geheimdiensten stimmen wir uns nun ein mit geheimnisvoller Musik der französischen Gruppe Bratsch. 8.30 Uhr ist es genau, Sie hören die Alternative in HR2. Drei Geheimdienste hat die Bundesrepublik Deutschland. Den BND, den wir gestern unter die Lupe genommen haben, den militärischen Abschirmdienst, mit dem wir uns morgen beschäftigen, und den Verfassungsschutz. Von den dreien ist letzterer wohl der auskunftsfreudigste gegenüber der Öffentlichkeit. Jährlich legen das Bundesamt in Köln und die Landesämter für Verfassungsschutz Berichte vor, in denen sie zumindest in grober Form die Ergebnisse ihrer Ermittlungen vorlegen. Erkenntnisse über politische Extremisten, Terroristen und verfassungsfeindliche Organisationen. In den letzten Jahren sind vor allem die Aktivitäten der extremen Rechten zu einem wichtigen Betätigungsfeld der Verfassungsschützer geworden. Hadi Tasso berichtet.
Gestern Abend bei Einbruch der Dunkelheit. Rund 1000 Jugendliche hatten sich versammelt. Gespannte Ruhe bei massiver Polizeipräsenz. Die Stimmung heizt sich auf. Steine, Molotow-Cocktails.
Rostock im August 1992. Jugendliche und junge Erwachsene werfen Steine und Brandsätze in ein Haus, in dem Asylsuchende wohnen. Ein Vorfall von mehr als 2000 rechtsextremistischen Gewalttaten allein im Jahr 1992. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland ein Jahr später, 1993, mit über 2200 Angriffen auf Ausländer. Seitdem alles ruhig?
Menschen in Todesangst, den Randalierern schutzlos ausgeliefert.
Der Innenminister der Bundesrepublik stellte in seinem Verfassungsschutzbericht für 1996 fest, dass es Ende 96 in Deutschland 108 rechtsextremistische Organisationen mit rund 45.000 Mitgliedern gab. Deren Zahl habe zwar leicht abgenommen, die der gewaltbereiten Rechtsextremisten aber sei erneut angestiegen. So entgeht die Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer 1995 nur knapp einem Attentat durch eine Briefbombe, die eine Kollegin verletzt. Woher hat der Innenminister seine Informationen?
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ein Nachrichtendienst,
stellt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Peter Frisch fest. Im Gegensatz zu den beiden anderen deutschen Nachrichtendiensten, MAD und BND, die mauerten, gestaltete sich der Kontakt zum Verfassungsschutz sehr offen. Peter Frisch, der Präsident, war gerne zu einem Interview bereit. Sein Amt sieht er so.
Es hat Erkenntnis zu sammeln über Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Das sind diese Bestrebungen, die bestimmte Grundprinzipien unserer Verfassung aufheben oder abschaffen wollen. Zum Beispiel die Geltung der Grundrechte oder den Grundsatz der Volkssouveränität. Wenn zum Beispiel bestimmte Bestrebungen wieder ein Königstum einführen würden, das wäre eine solche verfassungsfeindliche Bestrebung oder Bestrebungen, die darauf abzielen würden, das Mehrparteienprinzip abzuschaffen. Das hatten wir in der DDR, da gab es nur eine einzige Staatspartei. Oder aber, wenn man einen Führerstaat fordert, in dem allein ein Einziger entscheidet über Gesetze, über ihre Durchführung und gegebenenfalls auch über die Rechtsprechung darüber, dann wäre das unvereinbar mit unserer Verfassung. So etwas zu beobachten, ist unsere Aufgabe.
Das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz wachen über unsere Verfassung. Dass kein Rechtsradikaler sich zum neuen Führer aufschwingt und keine linksextremistische Organisation zum Beispiel die Herrschaft des Proletariats unter Führung nur einer Partei errichtet. Wie wachen diese Ämter konkret?
Zu einem großen Teil lesen wir Zeitung. Das klingt etwas flapsig, trifft aber tatsächlich zu. Wir versuchen systematisch und konsequent bestimmte Verlautbarungen, Äußerungen, Propagandaschriften, Broschüren, öffentlich verteilte Manuskripte von Anhängern, von Aktivisten, von entsprechenden extremistischen Vereinigungen zu erhalten und auszuwerten. Das gibt uns schon einen guten Überblick.
80% seiner Erkenntnisse gewinnt der Verfassungsschutz aus diesen jedermann zugänglichen öffentlichen Quellen. Zeitung lesen allein reicht aber nicht.
Die wichtigsten Informationen erhalten wir aber durch den Gebrauch sogenannter nachrichtendienstlicher Mittel. Denn Aktivitäten oder Bestrebungen gegen den Kernbestand unserer Verfassung werden ganz bewusst vor uns geheim gehalten.
Klar werden Sie das. Bei den nachrichtendienstlichen Mitteln wird's langsam spannend. Karl Peters, der Name ist geändert, Karl Peters war jahrelang Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und hatte unter anderem die Aufgabe, junge Neonazis für den Verfassungsschutz anzuwerben. Als V-Männer, als Vertrauens- oder Verbindungsleute zur Szene der Jungfaschisten. Nun ist Karl Peters nicht der Typ des jungen, relativ tumben Rechtsradikalen. Im Gegenteil, er ist älter, intelligent, kultiviert, gehört einer ganz anderen Gesellschaftsschicht an. Wie kommt so jemand an einen Neonazi ran?
Da sind Welten dazwischen und trotzdem gibt es immer wieder irgendwelche Anknüpfungs- oder Berührungspunkte. Sie können überhaupt keine allgemeine Regel aufstellen, wie Sie ein Gespräch beginnen oder wie Sie an einen Menschen herankommen. Das muss die Situation ergeben, in der sich der Mensch befindet, in der sich auch unser Mann befindet oder unsere Frau befindet. Und in dieser Situation hängt es dann ganz allein von dem Werber ab, wie er den Menschen anspricht, wie er aufgenommen wird und wie er mit ihm zurechtkommt. Das ist, wenn Sie so wollen, Psychologie.
Viele erzählen, nicht nur Neonazis. Manche, weil sie einsehen, dass sie bisher das Falsche getan haben, andere, weil die 1500 Mark sie reizen, die der Verfassungsschutz seinen V-Leuten monatlich steuerfrei zahlt. Wieder andere fasziniert das Flair von Abenteuer und Gefahr, in die jeder V-Mann geraten kann. 1978 sollte ein Verbindungsmann in die Terrororganisation Rote Armee-Fraktion eingeschleust werden. Der V-Mann sollte dadurch für die RAF glaubwürdig gemacht werden, dass er Gefangene aus dem Gefängnis befreite. Verfassungsschutz und Bundesgrenzschutz sprengten deshalb ein Loch in die Mauer der Justizvollzugsanstalt in Celle. Die RAF biss nicht an. Was wäre aber passiert, wenn es dem V-Mann gelungen wäre, in den harten Kern der RAF vorzudringen? Welche Verbrechen hätte er mitbegehen müssen, um in der RAF anerkannt zu bleiben? Wie weit dürfen V-Leute des Verfassungsschutzes bei ihrer Arbeit gehen? Dürfen sie Straftaten begehen? Dürfen sie sogar morden?
Das kann er nicht, das darf er nicht. Auf der anderen Seite wird aber kein V-Mann in den Kreis der unmittelbar Wissenden und Handelnden hineinkommen, wenn er nicht wie sie handelt und eben genauso reagiert, bei den Extremisten eben auch Steine wirft, Häuser besetzt, etc. pp. Begehe ich nicht mit diese strafbare Handlung, kann ich weit schwerere strafbare Handlungen nicht aufdecken.
Weit schwerere strafbare Handlungen, wie etwa Terrorismus. Bekämpfung des Terrorismus in Deutschland ist eine weitere Aufgabe des Verfassungsschutzes.
Das war 88, da hatten wir den Hinweis bekommen, dass eine Gruppe einer palästinensischen terroristischen Vereinigung hier in Deutschland eintreffen soll, um einen Anschlag zu begehen.
Erinnert sich Verfassungsschutzpräsident Frisch. Nach dem Hinweis setzten die Verfassungsschützer zwei weitere nachrichtendienstliche Mittel ein, Observation und Telefonüberwachung.
Zwar haben sie nicht irgendwie offen am Telefon über Terrorpläne gesprochen, aber es waren Äußerungen, die auch anders ausgelegt werden können, zum Beispiel, dass man ein Geschenk an einen Flugplatz überbringen wird. Und vor allen Dingen sahen wir dann, dass sie in Elektrogeschäften auch manche Sachen einkauften. Aber eines Tages, also relativ kurze Zeit, war es doch so weit, dass wir vor der Frage standen, die wir immer zu entscheiden haben in solchen Fällen, schalten wir jetzt den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt ein oder nicht? Wir haben uns dafür entschieden. Es wurde eine Hausdurchsuchung dann durchgeführt und sie hatte einen Erfolg. Nämlich es wurden insgesamt 5 Radiobomben gefunden. Bomben, die in Radios eingebaut wurden, Sprengstoffe, die bei Erreichen einer bestimmten Höhe explodieren. Ähnlich wie die Bombe, die in Lockerbie wahrscheinlich zum Absturz geführt hat. Diese Bomben waren auch schon vorgesehen für bestimmte Flüge. Das hätte also ein schreckliches Unglück zur Folge gehabt.